Ich habe Mut drin. Also ganz Mut, nochmal von vorne. Ne? Und wenn jetzt auch gleich die Aufnahme schon startet, dann begrüße ich auch alle, die zu Hause jetzt an ihren Endgeräten den Gottesdienst nachverfolgen, im Laufe dieses Tages oder später. Herzlich willkommen hier in der Christusgemeinde zum Gottesdienst am 27. Februar schon. Wir haben eine wunderbare Lobpreiszeit gerade gehabt. Ein englisches Lied, Draw Me Close to You. Zieh mich noch näher zu dir. Die Sehnsucht, ich möchte in Gottes Gegenwart sein. Während wir das gesungen haben hier vorne, musste ich an die Menschen denken, die jetzt von der Ostukraine in die Westukraine und von der Westukraine nach Polen, Slowakei, Rumänien oder andere Grenzen flüchten und die nicht so entspannt in einem Gottesdienst sitzen können wie wir heute Morgen. Und das sind auch viele unserer Glaubensgeschwister dabei, die aus dem Osten der Ukraine flüchten mit nichts, als was sie gerade tragen konnten, die sich an der Grenze nach Polen oder sonst wo von ihren Männern verabschieden müssen, weil sie zum Heer müssen. Und bevor ich predige, möchte ich einfach erst für diese Menschen beten. Bitte macht euch eins mit mir in eurem Herzen, wenn ich jetzt für diese Menschen bete. Ich glaube, es macht den Unterschied. Je mehr Gebete zum Himmel steigen, der Vater hört es. Und Vater im Himmel, darauf vertrauen wir ganz fest auch heute Morgen als Gemeinde, dass wenn wir jetzt uns eins machen im Namen von Jesus, dass du hörst. Wir danken dir für dieses Vorrecht, in Sicherheit zu sein. Einen Gottesdienst feiern zu können, aus dem uns niemand rauswirft. Und wir denken umso mehr an die Menschen, die jetzt gerade Schreckliches durchleiden und einfach nur verstört fliehen. Und wir bitten dich, halte deine Hand schützend über diese Menschen. Schenk ihnen Zuflucht, wenn sie über die Grenze kommen oder schon vorher. Und begegne ihnen als der lebendige Gott, der auch diese schlimme Situation voll unter seiner Kontrolle hält. Erbarme dich, Herr. Mach du ein Ende mit diesem Krieg in der Ukraine. Und hilf uns, betend nachzudenken, was wir tun können, um ihnen zu helfen. Danke, Herr. Amen. Danke, dass ihr das mitnehmt. Ich weiß, ihr tut es sowieso schon. Einfach zur Information. Wir haben Kontakte bekommen zu einem Gemeindeleiter. Gernot Elsner hat ein kleines Video verschickt mit Informationen, wie sich eine Gemeinde in der Westukraine vorbereitet auf die Flüchtlinge. Und da fehlt es natürlich an allem. Die brauchen wirklich Hilfe und Unterstützung, um denen zu helfen, die die größte Not haben. Ich habe gestern noch mit Arthur Schuh gesprochen, einem der Pastoren von Strahlen der Freude im Preußinger Tal. Sie haben ja diesen Hilfsdienst für Notleidende und sie haben viele Kontakte in die Ukraine. Und ich habe ihn gefragt, Arthur, wie kann man helfen? Und sie haben jetzt vom Hilfsdienst über Privatkanäle Geld überwiesen, damit dort ihre Kontaktpersonen, deren Vertrauen sie haben, dort Not lindern. Ich werde im Laufe der Woche noch mehr Informationen von Arthur bekommen. Der Hilfsdienst für Notleidende hier in Pforzheim liegt uns natürlich vom Vertrauen her ganz nah, dass wir wissen, dass was dort an Unterstützung gegeben wird, das kommt auch an. Und das sind Vertrauenskanäle, über die es geschieht. Ich werde euch immer wieder informieren, vielleicht auch mal eine Mail schreiben mit all den Informationen, die es dazu braucht. Ja, es sind schon verrückte Zeiten, in denen wir leben. Stürme, finde ich wirklich, die alles erschüttern, sei es die zwei vergangenen Jahre mit Corona, sei es dieses Kriegsgeschehen, das wälzt alles um, was man für sicher geglaubt hat und verändert unseren Alltag. Damit haben wir nicht in dieser Weise gerechnet. Stürme in unserem Leben. Und es macht was auch mit uns. die wir heute Morgen Gottesdienst feiern und das auch genießen dürfen, zu Recht. Aber es macht was mit uns und fordert uns heraus. Und ich möchte mit der Predigt, wir sind in der Predigtreihe Nehemia, auch heute dann Zeichen setzen und euch einladen, euer Herz zu öffnen, wo Gott in das persönliche Leben hineinspricht, das Leben auch unserer Gemeinde. Ich möchte mit einem Bild anfangen, das hier vorne jetzt zu sehen ist. Ich hoffe, man kann es sehen, vielleicht macht er einfach mal schön die Lichter aus, dann wird es besser sichtbar an der Wand. Ihr seht hier eine Landschaft am Meer. Also ruhig kurz mal ausmachen, damit es die... Kann man nicht wegen der Kamera? Okay. Ihr seht hier eine Landschaft und das ist am Meer und es ist ein Baum zu sehen. Ein Baum, wie er so nicht in unserem Garten wächst, das ist wahrscheinlich mehr ein südliches Teil, aber ein Baum, der, wie soll man sagen, eine gewisse Richtung aufweist. Ich denke, als diese kleine Pflanze angefangen hat zu wachsen, hat sie etwas erlebt, was die Bäume in unserem Obstgarten so nicht haben, dass ständig vom Meer ein Wind, und zwar nicht ein laues Lüftchen, sondern viel Wind, reingeweht hat, sodass dieser Baum nicht die Chance hatte, normal in die Höhe zu wachsen, sondern von Anfang an hat er diesem Wind ausgesetzt wachsen müssen und hat eine schräge Richtung genommen. Kann man am Meer an manchen Stellen auf der Welt solche Bäume sehen, wo der Wind ständig so gewaltig bläst. Und dieser Baum lebt. Dieser Baum ist stark, nicht nur in seinen Wurzeln, sondern auch in seinem Holz und hat diesen Widerstand des Windes standgehalten und lebt. Jetzt habe ich eine Frage, ob ihr von einer bestimmten Institution schon mal gehört habt. Wer von euch hat schon mal von Biosphäre 2 gehört? Zwei Leute, drei Leute. Biosphäre 2, das ist ein gigantisches Glashaus mitten in der Wüste. Da können wir das nächste Bild schon anschauen. Ein gigantisches Glashaus in der Wüste. Ein gewagter Selbstversuch. 1991 lassen sich 4 Frauen und 4 Männer für unbestimmte Zeit in dieses Glashaus einsperren. Zusammen mit 3800 Tieren und Pflanzenarten. Das Experiment fand in der Wüste von Arizona statt. Ein Ölmilliardär will hier eine Mini-Version der Erde nachbauen, um zu beweisen, dass wir damit auch auf anderen Planeten leben können. Das Experiment dauert genau 2 Jahre und 20 Minuten. Dann ist es gescheitert. Ein Problem sind unter anderem die Bäume. Es gab auch noch andere Probleme, wenn man darüber liest, aber unter anderem eben die Bäume. Als sie im Glashaus eine bestimmte Höhe erreicht haben in ihrem Wachstum, knickten sie einfach um. Forscher haben gerätselt, warum die Bäume so wenig widerstandsfähig sind und erkennen schließlich die entscheidende Ursache. Es fehlt der Wind. Ein Forscher erklärte später, das Fehlen von Wind führte dazu, dass die Bäume ein viel weicheres Holz hatten, als es diese Art in der Natur normalerweise gehabt hätte. Sie wuchsen schneller als in der Natur, in der freien Natur, aber auf lange Sicht schadeten sie sich dadurch. Wind ist notwendig, um starke Bäume zu schaffen. Ein Baum ohne Wind ist nicht resilient, nicht widerstandsfähig. Ohne stürmische Zeiten bekommen wir keine Stärke. Und da sind wir wieder bei unserem Baum von vorhin. Der hatte ziemlich viel Wind abgekriegt. Nicht jeder Baum kriegt so viel Wind wie der. Aber der blieb standhaft. Und dieser Baum ist wie ein Symbol für die Predigt für heute. Und hat etwas mit deinem und meinem Leben zu tun. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, was wir bisher in dieser Predigtreihe gehört haben. In der ersten Predigt, da haben wir Nehemia beobachtet, wie er diese Nachrichten bekam aus Jerusalem. Und es wurde ihm berichtet, die Stadt liegt in Schutt und Asche, die Mauern sind nur ein Trümmerhaufen, die Tore sind restlos verbrannt, die Not ist groß, sie sind ihren Feinden preisgegeben dort. Und als er von diesem Zustand hört, zerbricht Nehemia innerlich über der Not seiner Heimatstadt Jerusalem. Wir wissen aus den Texten, er hat wenigstens 3 Monate lang gefastet und gebetet, zu Gott geschrien. Und dann öffnet Gott ihm eine Tür. Er bekommt Gunst beim König der Perser, bei dem er als Mundschenk gearbeitet hatte, bekommt einen Sonderurlaub, fast unbefristet. Die Tür öffnet sich für die Ressourcen des Königs. Er bekommt freies Holz geliefert zum Bau der Mauer und der Tore, Begleitschreiben, die ihm an den Grenzen alle Schwierigkeiten weghalten, sogar eine Leibwache auf dem Weg nach Jerusalem. In der 2. Predigt, da haben wir beobachtet, wie Nehemia sich die Schäden an der Stadtmauer und an den Toren mit eigenen Augen nochmal betrachtet, um einzuschätzen, wie schlimm es ist, und das motiviert ihn umso mehr, es noch mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und dann teilt er diese Not noch einmal mit den führenden Männern der Stadt Jerusalem und sagt, schaut's doch selber, ihr seht's alle. So schlimm ist es. Und ich bin jetzt gekommen, um mit euch zusammen diese Mauern wieder aufzubauen, die Tore wieder einzusetzen, dass diese Stadt nicht länger dem Gespött unserer Feinde preisgegeben ist. Und dann entsteht etwas, eine Dynamik, die wunderbar ist. Die Leute stehen alle zusammen wie ein Mann. Ich zitiere aus Nehemia 2, Vers 18. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Und die 3. Predigt, die wir gehört haben, war ja verpackt in einen Familiengottesdienst. Herzlichen Dank nochmal, Melli. Das war einfach gigantisch, letzten Sonntag zu erleben mit den Kindern, wie Nehemia dann dran ging, mit diesen motivierten Menschen die Arbeit aufzugreifen. Er hat die Familien eingeteilt für Mauerabschnitte und jeder wusste genau, was er wo und wann zu tun hatte. Und es war wunderbar organisiert, und wir haben das auch hier ein Stück weit in der Gemeinde heruntergebrochen auf unsere Gemeindesituation. Wenn jeder bereit ist, sich einzubringen, um hier an dem Thema Gemeinde auch die Mauern wieder aufzurichten, dann ist es wunderbar. Wir haben ein Bild, das kann man jetzt leider nicht so gut sehen, aber ihr seht hier vorne, da war ein kleiner Tisch, da hat jeder so einen Holzklotz bekommen während dem Gottesdienst und konnte darauf schreiben, was kann ich dazu tun, dass hier in der Gemeinde Reich Gottes gebaut werden kann. Und dann hat jeder, der wollte, seinen Holzklotz gebracht, und wir haben hier vorne eine wunderschöne Mauer aufgebaut und gemerkt, das sind so viele unterschiedliche Begabungen, die dann aktiv werden, die dann das Ganze stärken und groß machen. Und so baut Nehemia mit den Menschen in Jerusalem die Mauern wieder auf, arbeitet an den Stadttoren, dass mit dem Holz, das ihm zur Verfügung steht, wieder möglich ist, die Tore zu bauen. Aber es ist kein Selbstgänger. Es bleibt umkämpft, und es ist nicht einfach nur ohne Schwierigkeiten abgegangen. Ich lese für heute in dieser Predigt aus Nehemia Kapitel 3, die Verse 36 bis 38 mit euch. Ihr könnt gerne mitlesen hier. Hör doch, unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Bevor ich weiterlese, die haben gesagt, was machen die Juden da an ihrer Stadtmauer? Das hat doch gar keinen Wert, was die da machen. Wenn da nachts ein Fuchs gegen die Mauer springt, stürzt sie gerade wieder ein. Und so haben sie sich lächerlich gemacht über diese Bemühungen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und Nehemia betet, hör doch, unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergib ihnen nicht. Vergiss niemals, welches Unrecht sie an uns getan haben. Denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Kennen wir dieses Sprichwort? Habe ich mal von meiner Schwiegermama gelernt. Unter jedem Dach ein Ach. Kennt ihr noch nicht? Also Dach, wenn man das D wegnimmt, ist Ach. Und drückt etwas aus, dass unter jedem Dach auch irgendwo eine Sorge ist, eine Last ist, ein Problem, mit dem man umgehen muss. Unter jedem Dach ein Ach. Und auch der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems war eben kein Selbstgänger. Trotz einer guten geistlichen Dynamik, trotz großer Entschlossenheit, tun sich jetzt die Widerstände umso mehr auf. Und sie waren nicht zu unterschätzen. Deshalb gebe ich unserer Predigt heute eine Überschrift. Mit Widerständen rechnen und sie überwinden. Wir sind nämlich als Kinder Gottes zum Überwinden berufen. Nicht zum nur einfach alles erdulden, sondern Widerstände überwinden. Aber wir müssen mit ihnen rechnen. Und Spott war leider nicht das einzige Mittel der Feinde, mit dem Nehemia sich auseinandersetzen musste. Es war noch viel schwerer geworden. Ständig kamen Freunde aus der Nachbarschaft und haben berichtet, da draußen, die unterschiedlichen Feinde planen einen Überfall. Sie wollen quasi bei Nacht und Nebel sich einschleichen und bekämpfen, dass dieser Mauerbau nicht weiter ausgeführt werden kann. Ein zweites war geplant. Ein persönliches Attentat gegen Nehemia, der die treibende Kraft war hinter dem ganzen Projekt. Sie haben versucht, ihn mit irgendwelchen Angeboten aus der Stadt herauszulocken, um ihn dann umzubringen. Und ein drittes Problem tauchte plötzlich auf, fast aus dem Nichts, und vielleicht hätten sie doch damit rechnen müssen. Ein Widerstand, der nicht von außen kam, von den Feinden, mit denen man sowieso rechnete, sondern plötzlich war auch ein Problem in ihrer eigenen Mitte. Große Ungerechtigkeit unter dem Volk, zwischen Reich und Arm, brach auf. Und darum musste sich Nehemia ja nun auch kümmern. Und wie reagierte Nehemia, als er es mit so viel Elan begonnen hatte und mit so viel Ermutigung von Persien her angereist war, und mit der großen Einheit, mit der sie nun begonnen hatte, wie reagiert er nun innerlich, als diese Widerstände kamen? Hat er die sprichwörtlich Flinte ins Korn geworfen? Hat er aufgegeben? Hat er gedacht, Gott ist nicht mehr mit mir, weil jetzt Widerstände da sind? Nein, hat er nicht. Zu keinem Zeitpunkt lesen wir im Buch Nehemia, dass er irgendwann so entmutigt gewesen wäre, dass er aufgegeben hätte. Was hat er getan? In Kapitel 4 bezüglich dieser geplanten Überfälle auf Jerusalem, da lesen wir, sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Sie haben beides getan. Sie haben gebetet wie die Weltmeister. Wir flehten zu Gott. Das kann ja nicht sein, dass die Feinde jetzt hier uns so stören. Und vielleicht sogar überwinden. Gott, verhindere das! Aber sie haben gleichzeitig Wachen aufgestellt. Viele, die vorher Mauersteine geschleppt haben, standen jetzt Wache mit ihrem Speer. Tag und Nacht. Und jeder, der Hand angelegt hat, um Steine zu tragen, hatte das Schwert an seiner Seite. Und alle waren gebrieft, wenn das Signalhorn kommt, dann geht an die Stelle der Mauer, wo gerade das Signalhorn geblasen wird. Sie waren vorbereitet. Wir stellten Wachen auf. Und bei diesem persönlichen Anschlag, der geplant war auf Nehemia, was hat er da gemacht? Wir lesen in Kapitel 6, weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen. denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Ich glaube, es braucht immer wieder auch Weisheiten in Situationen. Wo muss ich ins Gespräch gehen oder wo bleibe ich lieber fern? Und er hatte diese Weisheit und wusste, das ist nicht dran. Und blieb bewahrt vor diesen Anschlägen. Aber wie ging er mit den Problemen auf, die sich intern aufgetan haben? Wir müssen das so verstehen, dass es im Volk Israel eben auch die Reichen gab und die Ärmeren. Und die Ärmeren haben, um zu überleben, sogar ihre Kinder an die Reichen als Sklaven verkauft, damit sie Finanzen hatten, um ihr Überleben zu sichern. Und nun sollten sie auch noch an der Stadtmauer arbeiten und haben gesehen, wie die Reichen das recht locker gemacht haben und sie sich da abgemüht haben und immer ärmer wurden. Und sie haben sich beschwert bei Nehemia zu Recht, dass das so nicht geht. Und Nehemia wusste, jetzt muss ich handeln. Jetzt muss ich Klartext sprechen. Jetzt muss ich für Gerechtigkeit sorgen. Und er sprach diesen Reichen ins Gewissen. Da lesen wir in Kapitel 5, Abvers 11, gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld, Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Und dann war auch der Friede in der Stadt wieder hergestellt. Und sie waren wieder eins und machten sich mit ganzer Kraft an die Arbeit. Als ich das so gelesen habe, wieder mal neu, dachte ich, ja, unter jedem Dach ein Ach. Offensichtlich ist es normal. Und doch frage ich mich, ist es wirklich normal, dass wir immer wieder uns in Kämpfen und Widerständen befinden, dass der Wind uns um die Ohren pfeift? Wäre es nicht schön, so eine Biosphäre 2 zu haben, so eine große Käseglocke? Also wer von euch hat sich sowas schon mal gewünscht für sein Leben? Gott, bitte stell doch mal so eine Glocke über mich und bewahre mich vor all diesen Problemen, die es da gibt, da draußen. Habe ich mir auch schon gewünscht, ganz ehrlich. Da kommt man manchmal an die Grenzen, oder? Und man fragt sich, wozu soll das gut sein? Dass es immer wieder so einen Sturm gibt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und den ich hoffentlich überwinden kann. Ganz offensichtlich gehören nämlich Widerstände zu einem Leben mit Jesus. Wenn du mit Jesus lebst, in deinem Alltag, da wo du unterwegs bist, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, ganz egal, da erlebst du, wenn du Gottes Willen tun willst, Widerstand, früher oder später. Als der Apostel Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, sitzt er gerade in Rom im Gefängnis ein. Ich zitiere aus seinem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Weil ich, Paulus, euch Nichtjuden diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener von Jesus Christus bete ich für euch. Er hat doch getan, was richtig war. Er hat das Evangelium verkündet, im Römischen Reich ist er rumgereist und wurde aus diesem Grund eingesperrt. Und ist damit im gleichen Boot wie viele, viele Christen heute. Open Doors berichtet von über 200 Millionen Christen, die in dieser Welt, in verschiedenen Ländern, wo Christsein nicht so einfach ist wie für uns heute hier, verfolgt werden, weil sie eine Bibel haben. Und in der Tat hatte Paulus selbst oft und sehr hart Widerstand erlebt. Man hat ihn nicht nur verspottet, es wird berichtet, wie er gesteinigt wurde und für tot liegen gelassen wurde. Es wird berichtet, wie er hin und wieder ins Gefängnis kam. Und Paulus begreift, dass all diese Widrigkeiten letztlich einen Hintergrund haben, der nicht nur im sichtbaren Bereich zu sehen und festzumachen ist, sondern im unsichtbaren Bereich. Und er sagt in seinem Brief, ich lese es gleich noch, dass unsere Auseinandersetzung nicht in erster Linie die Menschen sind aus Fleisch und Blut, sondern dass da andere Mächte dahinter stehen in einem Bereich, den wir nicht sehen können. Zitat aus Kapitel 6 des Epheserbriefs. Paulus beschreibt den sogenannten geistlichen Kampf. Werdet stark, sagt er der Gemeinde, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Ich möchte jetzt nicht einen Exkurs machen über diese geistliche Waffenrüstung, die er dann schildert. Tut das bitte zu Hause, lest Epheserbrief Kapitel 6. Aber wir lernen daraus, dass es immer wieder eine Aufforderung gibt, Widerstand zu leisten, wenn solche Angriffe kommen, vorbereitet zu sein. Ganz egal, aus welcher Richtung sie kommen, ob sie von außen, von Feinden, die wir sowieso erwarten und kennen, kommen oder sogar von innen, wo wir es nicht erwartet haben. Und es ist interessant, im Neuen Testament in der Bibel gibt es eigentlich nur zwei Stellen, wo von Widerstehen die Rede ist. Und sie sind immer in Verbindung mit dem Teufel, mit dem Satan, mit dem Widersacher. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Oder 1. Petrus 5. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben. Und wenn das Wort Gottes uns dazu auffordert, dann sind wir auch in der Lage dazu. Aber Paulus sagt im Epheserbrief, werdet stark im Herrn. Versucht es nicht in der eigenen Kraft. Werdet stark in der Macht seiner Stärke, in seinem Namen. Und dann mutig drauf los. Und weil das eben so ist, mit diesem Widerstand, dem wir auch widerstehen müssen, weil wir im Laufe unseres Lebens eben damit umgehen müssen, macht das was mit uns. Es hat auch was mit uns gemacht während der Corona-Zeit. Und es macht auch jetzt was mit uns, wenn wir von diesem Kriegsgeschehen hören, das uns doch alle mitbedrückt. Aber ich will nicht nur die großen Krisen jetzt im Blick haben. Ich will auch an die anderen Stürme denken, die in unserem Alltag nicht unter den Tisch fallen. Beziehungskonflikte, Geldsorgen, Arbeitsplatzsorgen, gesundheitliche Probleme bei sich selbst oder in der Familie, im Freundeskreis. Es ist so vieles, was uns schon vor Corona und vor diesem Krieg in der Ukraine umgetrieben hat, bestürmt hat, herausgefordert hat. Ich möchte euch Mut machen, heute Morgen in diesem Gottesdienst stark zu sein in Jesus. Es kommt eben nicht diese große Käseglocke, Biosphäre 2, und die wäre für uns wahrscheinlich sogar schlecht, wirklich schlecht. Im 1. Petrusbrief, da geht der Apostel Petrus so weit, dass er einfach weiß, es kommen große Probleme auf die Gemeinde zu. Und mein Brief ist wie ein Rundschreiben, das rumgereicht wird in verschiedenen Gemeinden. Und er bereitet die Gemeinde darauf vor, dass es Schwierigkeiten geben wird, um des Glaubens willen. Da lesen wir in 1. Petrus Kapitel 1, Abvers 6, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, dass ihr eine herrliche Zukunft habt, im Himmel steht da vorne dran. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, freut euch auf eure herrliche Zukunft, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Probleme gehen werdet. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wird. Unser Glaube wird bewährt. Und es gefällt uns nicht immer, oder? Muss das jetzt sein? Warum jetzt und warum ich? Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat sogar Jesus selber gebetet, als er vor der Kreuzigung stand, vor der größten Prüfung seines Lebens. Hätte sich Jesus auch diese Glocke gewünscht? Lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, hat er dem Vater geantwortet. Und Jakobus, der geht in seinem Brief im Neuen Testament so weit, dass er sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wer erlebt das zurzeit, dass sein Glaube hart auf die Probe gestellt wird? Es gibt manche. Und wenn er in euch hineinhorcht, ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der nicht irgendwo auch seinen Kampf hat. Und der Jakobus schreibt, freut euch. Das ist ein besonderer Grund der Freude. Man könnte auch sagen, ihr seid genau richtig auf dem Weg Jesus hinterher. Damit müsstet ihr rechnen. Wenn es keine Probleme gibt, dann ist es eher verdächtig. Wer kennt noch das alte Lied, das man früher gesungen hat? Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Und da wird auch von den toten Fischen berichtet in diesem Lied, die mit dem Strom getrieben werden. Aber sobald ein Fisch zum Leben kommt und gegen den Strom schwimmt, hat er zu kämpfen. Sei ein lebendiger Fisch. Freu dich sogar darüber. Ihr wisst doch, und jetzt kommt der Kern, zu dem wir dann wieder zurückkommen auf Nehemia. Jetzt kommt der Kern. Ihr wisst doch, dass euer Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Boah. Diese Bewährungsproben sind was Wichtiges. Unser Glaube wird bewährt. Es ist nicht ein Schönwetterglaube, sondern ein sturmerprobter Glaube, der sich bewährt und der uns reif macht, der uns Jesus immer ähnlicher macht. Nehemia und das jüdische Volk in Jerusalem, sie haben sich beim Wiederaufbau der Mauern Jerusalems eben auch bewähren müssen in diesen Stürmen, in diesen Angriffen von außen wie von innen. Und sie haben standgehalten. Paulus hat als Apostel, als Botschafter für Jesus so viel einstecken müssen. Er hat sich im Leiden, im Gefängnis bewähren müssen und er hat standgehalten. Wo musst du dich in deinem Alltag zurzeit bewähren? Wo gehst du gerade durch Kämpfe? Wo wird dein Glaube gerade hart auf die Probe gestellt? Ich will dir heute einfach nochmal sagen mit dieser Predigt, das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist normal. Es gehört dazu, zu einem Leben mit Jesus. Wenn man ihm folgt, wird man auch mit Widerständen kämpfen müssen. Aber genau das entwickelt unseren Glauben in ganz besonderer Weise. Gerade in schweren Zeiten entsteht etwas Kostbares, etwas Beständiges. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen, in deinem Leben beobachten können, warum kann der jetzt noch sich freuen? Warum ist die jetzt noch nicht entmutigt und gibt auf? Die Gegenwart Gottes in den Stürmen deines Lebens, da wo du stark wirst in der Kraft seiner Stärke, da wirst du standhalten, da wirst du dem Widersacher mutig widerstehen, dass es sogar fliehen muss. Und ich möchte am Ende dieser Predigt jetzt ein Segensgebet sprechen für all die unter uns, die sich gerade in solchen Bewährungsproben befinden. Ich will beten, dass du Gottes Gegenwart erlebst, genau da. Dass du erlebst, wie seine Hand schützend und stärkend über deinem Leben ist. Dass du dich bewährst, dass du überwindest. Ich will wirklich beten, so wie Paulus das geschrieben hat. Ich bitte Gott, Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Wer braucht das heute Morgen? Ich bitte das Lobpreisteam, einfach schon mal nach vorne zu kommen und die Melodie von dem Lied, das wir singen werden, anzuspielen. Aber wer braucht das heute Morgen ganz besonders? Für dich möchte ich beten, für euch möchte ich beten. Und dürft mir gerne wie vorher einfach nochmal ein Zeichen geben, aber nicht mir eigentlich, sondern Jesus. Denn ihr braucht diese Kraft von ihm. Ich habe sie nicht, aber er hat sie. Und ich erbitte sie für euch. Fangt einfach schon an mit der Melodie und ich komme dann zu euch.